Besuch um 14 oder 16 Uhr. Ich kann, die Sache Gottes hat ja Zeit. Mitleid ist ein Gefühl. Ja, wisst ihr. Das ist oft bei uns ohne folgende Tat. Ich bin oft mitleidig mit Dingen, mit Ereignissen, auch im Fernsehen, wenn ich Dinge sehe. Bewegt ist man, kann man sein. Gefühle machen aber keinen satt. Mitleid, erst wenn wir handeln, wird aus Mitleid Barmherzigkeit. Weil eigentlich Barmherzigkeit so viel heißt, wie das Herz bei den Armen haben. Barmherzigkeit. Ja, und das Verb dazu, das Wörtchen barmherzig sein, kommt eigentlich von ab, also erbarmen, kommt von abarmen, also weg von arm sein und elend sein. Und jetzt merkt man, dass es dabei nicht um Gefühle geht, ob du Mitleid empfindest mit jemand, sondern wie du umgehst damit, wie du handelst. Die Tat ist wichtig. Es geht weniger um die Gefühle, die man hat. Wenn Gott nur Gefühle für uns hätte, mal die armen Schweine, und das vom Himmel aus zu, wären wir wirklich die ärmsten Schweine oder Menschen, die ärmsten, elendsten auf Erden. Aber Gott kommt auf diese Welt, und das ist barmherzig, und wird Mensch und stirbt für uns. Er nimmt uns unsere Lasten ab, er leidet für uns. Nicht nur er leidet mit uns, er leidet wegen uns und für uns und mit uns. Gott ist da. Jetzt merkt man, es geht also nicht um Gefühle jetzt, wenn ich über Barmherzigkeit spreche, sondern es geht um das, was diese Gefühle bewirken sollen, die resultierenden Handlungen. Nämlich, dass es jemand, der arm ist, besser geht. Darum geht es eigentlich. Ihr sollt barmherzig sein, weil der Vater im Himmel barmherzig ist. Er hat unsere Armut weggenommen und hat uns reich gemacht mit aller Reichtum im Geistlichen, auch im Himmel, aber auch hier schon. Und was hat das nun mit Albert Schweitzer zu tun? Albert Schweitzer ist 1875 bei Colmar im Elsass geboren. Er war der Sohn eines Pfarrers. Und in seiner Kindheit war er ein recht kräftiger Junge. Manchmal gab es im Schulhof Raufereien mit anderen Jungen, und Schweitzer hat sich meistens durchgesetzt. Eines Tages hat er einen Jungen niedergestoßen, und der hat dann geschrien: Wenn ich ein Pfarrerssohn wäre wie du und jeden Tag eine Fleischsuppe essen könnte, hättest du mich nicht so leicht umwerfen können. Als er das hörte, kam er nach Hause, sagte seinen Eltern: Solange dieser Junge keine Fleischsuppe essen kann, werde ich auch keine essen. Und dann im Winter hat er festgestellt, dass er gute Schuhe hatte, dass aber die anderen Kinder alte, rissige Schuhe hatten, und sie bekamen deshalb kalte Füße und Erkältungen. Als er das merkte, weigerte er sich, gute Schuhe zu tragen. Als Schweitzer in späteren Jahren davon berichtete, sagte er, dass es Jesus Christus war, der ihn beeinflusst hatte, so zu handeln. Er war Philosoph, evangelischer Theologe, er war Organist, Orgelspieler, er war Musikwissenschaftler. Bekannt geworden ist er aber als Urwalddoktor. Und er hat später Medizin studiert und gründete in Lambarene, im zentralafrikanischen Gabun, ein Krankenhaus. Und da starb er dann 1965, 90-jährig. Das ist die andere Seite von Schweitzer, die ich vorher auch nicht wusste. Das Letzte wusste man ja. Auch den Nobelpreis, glaube ich, den er bekommen hat. Aber Schweitzer wusste, worauf es ankommt. Nämlich sei barmherzig. Und das ist nicht nur, hab ein Gefühl des Mitleids und mach weiter in deinem Leben, sondern was kann ich tun, Herr Jesus? Wie kann ich handeln? Was können wir tun? Und dem Text, den ich dafür ausgesucht habe, den dachte ich, der passt eigentlich gar nicht dafür. Nämlich, was ist euer Lieblingstext im Neuen Testament, euer Lieblingsbuch? Der, den ich jetzt vorlesen werde, dieser Text, dieser Brief, war es bei mir nie. Ist es vielleicht auch immer noch nicht, aber es ist völlig egal, ob es mir gefällt. Es ist genauso wichtig, und es ist Gottes Wort. Und ich glaube jedem Wort von Genesis bis Offenbarung. Es ist der Jakobusbrief, den ich euch heute kurz vorstellen möchte. Wir haben nämlich einige Sätze daraus gut im Gedächtnis, zum Beispiel vielleicht: Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Naja, in gutem Gedächtnis hat man es vielleicht nicht, aber man hat schon mal gehört: Niemand, der versucht wird, sage, dass er von Gott versucht werde. Kennen wir auch, vielleicht. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. So ist der Glaube ohne Werke tot. Das hat man schon mal öfters gehört. Nicht jeder von euch, meine Brüder, soll Lehrer werden. Das ist jetzt ein Wort an mich. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Ist jemand krank unter euch, der rufe seine Ältesten zu sich, Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Bekannte Stellen vielleicht aus diesem Jakobusbrief, aber Jakobus geht es um viel mehr. Ihm geht es um ganzheitlichen Glauben oder man könnte sagen, wo der Glaube Hände und Füße bekommt. Und ich habe ja jetzt mitgekriegt von Marion, die ist ja meine Schülerin gewesen oder ich war ja Klassenlehrer, die Dindas, dass sie jetzt ausgereist sind, ausgesandt wurden und ich habe echt Hochachtung vor dem Mädel, hätte ich beinahe gesagt, vor der Frau und ihrer Familie, ihrem Mann. Denn Glaube wächst durch Hingehen. Und gestattet mir, dass ich noch ein Zitat bringe von jemand, merkt schon, die Woche habe ich viel gelesen, aber das ist von einer evangelischen Pfarrerin, die Leiterin für die Zentralstelle für Evangelisation, Dr. Claudia Wehrisch-Oblau, vielleicht kennen Sie manche. Und ich habe das bei der OJC, Offensive junger Christen, in so einer Publikation mal gelesen. Ich fand es sehr spannend. Und es hat damit auch zu tun, mein Glaube wächst nicht, wenn ich im Wohnzimmer sitze und diskutiere über Themen oder sogar streite mit anderen oder ihr wisst ja, was mit den asozialen Netzwerken heute los ist, dass man kann ja vieles posten. Da wächst der Glaube nicht. Glaube wächst durch Hingehen. Und sie schreibt, mein Glaube ist gewachsen durch die Begegnung mit Christinnen und Christen aus anderen Kontinenten. Deswegen finde ich es gut, wenn Gemeinden auch multikulturell sind oder wenn nicht nur eine Gruppe von Leuten in einer Gemeinde ist. Ich finde es gut. Der erste große Schritt war mein Auslandsstudium in Indien, in Madurai. Direkt neben dem Gelände des Seminars war ein großer Slum. Als die Monsunregen einsetzten, stand dort alles unter Wasser. Tausende von Menschen wurden obdachlos. Und ich, die aus einer behüteten deutschen Mittelklassefamilie kam, fragte mich, was kann ich angesichts solches Elends predigen? Ich kann doch Menschen nicht einfach erzählen, dass Gott sie liebt und abends in mein schönes Haus zurückkehren. Ich muss doch auch irgendetwas tun. Wenn ich Gottes Liebe ernst nehme, muss ich auch etwas für Gerechtigkeit tun. Jahre später zog ich nach China und arbeitete dort für die evangelische Kirche. Ich kam viel im Land herum, vor allem in den ärmeren Regionen ohne medizinische Versorgung. Dort stieß ich auf Gemeinden, die so schnell wuchsen, dass es mir schier den Atem verschlug. Ich begann Leute zu fragen, wie sie zum Glauben gekommen waren. Ihre Antworten waren sehr ähnlich. Ich war krank. Dann hat mir jemand davon erzählt, dass es einen Jesus Christus gibt, der Kranke gesund macht. Das habe ich ausprobiert. Ich habe gebetet und bin tatsächlich gesund geworden. Darum möchte ich zu diesem Jesus Christus gehören. Sie schreibt weiter, es sind meist nicht die Pastoren in China, die zu solchen Menschen gehen und ihnen von dem Heiler, Jesus Christus, erzählen. Es sind ganz normale Gemeindemitglieder, Bauern, Arbeiter, alte Frauen, die nicht einmal lesen und schreiben können. Aber sie wissen, dass man Jesus um Heilung bitten darf und machen die Erfahrung, dass sie erhört werden. Ich weiß, sagte eine, dass die Bibel wahr ist. Was da drin steht, passiert ja auch hier in meinem Dorf. In Indien habe ich gelernt, dass ich mich für Gerechtigkeit einsetzen müsse. In China lernte ich nun darüber hinaus auf Wunder zu vertrauen. Glaube wächst durch Hingehen, durch Aktion, durch die Tat, mit anderen Worten. Beginnen wir also unsere Betrachtung mit dem Jakobusbrief. Da heißt es ganz am Anfang, Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen in der Zerstreuung, in der Diaspora. Gruß. Ganz kurz. Der kürzeste Gruß eigentlich. Nur Jakobus schreibt er. Nur Jakobus. Wer so schreibt, der muss so bekannt gewesen sein, dass jede weitere Identifikation unnötig war. Sein Bruder Judas übrigens nennt sich in seinem Brief, gibt's ja auch einen Judasbrief, Bruder des Jakobus und ebenfalls Knecht Jesu Christi. Also es gibt zwei leibliche Brüder Jesu und beide stehen im Neuen Testament mit einem kleinen Brief. Ganz interessant. Verfasst also von Jakobus, dem Bruder des Herrn, der seit 44 Leiter der Urgemeinde in Jerusalem war. Er war auch Jakobus der Gerechte genannt, wegen seiner beispielhaften Frömmigkeit. Und manche wissen es auch, später erhielt er den Spitznamen Kamelknie, weil er so oft auf seinen Knien betete. Einst hat er nicht an den Herrn Jesus geglaubt, in seiner Familie, der Bruder, mit dem er aufgewachsen ist, so wie Jakobus, Judas, Simeon, Joses und die Schwestern eigentlich auch. Wer von uns hätte sich nicht gewünscht, bei Jesus als kleiner Bruder mit aufzuwachsen? Das ist doch schon spannend. Das hat nicht dazu geführt, dass sie gläubig waren in der Zeit. Keiner von ihnen glaubte, bis er sich ihnen als Auferstandener offenbarte, bis sie ihm begegnet sind. Man kann tatsächlich im Umfeld von Christen, erst recht im christlichen Land und Kultur aufwachsen, leben, auch Gottesdienste feiern, ohne selbst wirklich zu glauben. Wenn du nicht selbst Jesus als persönlichem Retter und Herrn begegnest, dann bleibst du vielleicht bestenfalls religiös oder ein frommer Kirchgänger. Aber in 1. Korinther 15 lesen wir, dann erschien Jesus den Zwölfen und dann erschien er Jakobus und dann den Aposteln allen. Und da geschah eine große Veränderung in dem Mann Jakobus. Aus dem Skeptiker wurde ein Knecht Gottes. Und er schämte sich nicht, das auch zu sagen und hier zu schreiben, indem er sich einen Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus nennt. Indem dass er das tut, stellt er Gott und Jesus auf die gleiche Stufe. Man kann es also als ein Bekenntnis der Gottheit Jesu verstehen. Nur dem göttlichen Herrn Jesus gegenüber kann man sich als Knecht bezeichnen, als Sklave. Und manche sagen, das wäre die älteste Schrift im Neuen Testament und eigentlich ist es auch kein wirklicher Brief. Keine persönlichen Worte, nicht viel und es ist auch kein Briefschluss. Es endet abrupt am Schluss, ohne Abschluss. Eher sind es predigtartige Ermahnungen an Christen, die von ihrem Pastor in der Zerstreuung getrennt sind. Fast so wie über Zoom oder in Corona-Zeiten, wenn es keine Gottesdienste gab. Und es gab sehr, sehr viel zu ermahnen. Wir haben 108 Verse im Jakobusbrief und da sind 54 davon mit einem Befehl. Also von jeder zweite Vers ist ein Befehl. Tut, macht, macht, macht. Das ist schon spannend irgendwie. Kein anderer Brief ist so. Diese Ermahnungen, wenn man die untersucht, beziehen sich auf das rechte Verhalten in Glaubensprüfungen, beim Reden, im Blick auf den Nächsten, häufig, gegenüber der Welt und dem Leid. Glaube wird 16 Mal erwähnt und Werke 15 Mal. Das heißt, das sind so die zentralen Themen oder der rote Faden, der da durchgeht. Und immer mit diesem Appell, denk dran, macht es. Und die Hörer des Jakobus oder die Leser, die hatten große Probleme. Im Glaubensalltag, er schreibt als allererstes gleich, ihr habt alle Arten von Anfechtungen. Wie ist es bei uns? Wie empfinden wir das im Moment, auch in den letzten Jahren, in der letzten Zeit? Wie geht's uns dabei? Wenn wir den Brief lesen, den Jakobusbrief, merken wir, dass die Gemeinde sehr angefochten war und unter Druck war. Aber sie unterdrückten auch den Armen und sie handelten weltverliebt. Unbarmherzig, sie redeten schlecht übereinander und andere. Einige schreibt, das sind voll bitterem Neid, andere verfolgen selbstsüchtige Ziele. Wir lesen von Auseinandersetzungen und Streitigkeiten. Ich kenne ja eure Situation, ich habe das nicht ausgesucht, weil ich sage, jetzt bin ich in Darmstadt, jetzt werde ich da mal, ich habe keine Ahnung, ich war jetzt das zweite Mal da heute. Das letzte Mal vor einem Jahr. Also ich habe schon überlegt, darfst du das überhaupt lesen? Es ist nicht, dass die Leute denken, das ist jetzt, wir sind aber schlecht drauf. Das kann man in jeder Gemeinde predigen. Aber es liegt mir auf dem Herzen. Ich habe überlegt, worauf kommt es an, wenn ihr ankommt? Und das ist nicht einfach nur, ihr seid, freut euch und feiert Jesus, alles ist gut. Wir müssen überlegen, wie stehe ich da vor Gott? Wie ist mein Herz? Er sagt zum Beispiel hier, er streitet und kämpft und trotzdem bekommt er nicht, was er wollt. Mit anderen Worten, ihre Gebete wurden nicht erhört. Meine Güte, was ist da los? Kann man sagen, was ist das für eine Gemeinde? Aber wisst ihr, noch etwas ist mir aufgefallen. In dieser Gemeinde, mit dem Thema, das er immer hat, redet Jakobus voller Zuneigung und Liebe. Seine Anrede ist 15 Mal meine Brüder. Das hast du im wesentlich längeren Hebräerbrief nur 4-mal. Und 3-mal sagt er, meine geliebten Geschwister. Also er redet sie nicht an ihr Bande, er redet sie an voller Liebe. Das ist ein Hirtenherz, das hier spricht bei Jakobus, der Bruder der Gerechtigkeit. Er redet sie voller Liebe an. Sie bestand aus vielen christusgläubigen Menschen. Viele Tausende, heißt es in der Apostelgeschichte, sie glaubten an Jesus. Sie hielten die Bibel für wahres Wort Gottes, aber doch waren manche, vielleicht sogar viele, nur Hörer des Wortes, denn das schreibt er da ja. Und sie lebten ihren Glauben nicht entsprechend im Alltag. Und deswegen ist diese Kernaussage am Beginn in Vers 22 im ersten Kapitel, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Meine erste Bibelstunde, die ich jemals hatte, war nach meiner Bekehrung. Ich komme aus Traunstein, Chiemgau, und da war ich mit 15, waren Adventisten und die haben missioniert und es hat sich ein ganzer Schwung, es war wirklich Erweckung, 76, im Frühjahr, im April, März, April, jetzt genau vor, ihr könnt es ausrechnen, und da haben sich viele Jugendliche bekehrt und ein 15-Jähriger war dabei und dann am nächsten Tag hat der, der mich bekehrt hat, also mit dem ich gebetet hatte, gesagt, jetzt fahren wir mal zu dem Pastor, John Walkentin, ein heute wahrscheinlich schon in den 70ern, alter Bruder heute, von den Mennoniten, sorry, nicht Adventisten, sondern Mennoniten. Und er sagte mir, die Bibelstunde, die erste meines Lebens. Und ich weiß heute noch das Thema. Ist das spannend, oder? Weißt du noch die Bibelstunde von vor 3 Jahren, am Mittwoch, den... Ich weiß heute noch fast, nicht jedes Wort, aber ich weiß, ich sehe noch vor mir, hören und handeln. Lies Gottes Wort und tue es. Aktiver Gehorsam, hören und handeln. Seid nicht nur Täter des Wortes, sondern allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und ich hoffe, meistens habe ich es auch so ungefähr versucht umzusetzen. Ihr wisst ja, wie schwer das ist im Alltag. Aber das ist so das Prinzip, nicht nur lesen, sondern auch tun. Und Jakobus ist eine Anleitung zu heiligem Leben, zu geistlicher Gesundheit. Und da muss man schon wieder fragen, und ich bin aber nicht weg von meinem Thema Barmherzigkeit, ich komme dann wieder hin. Was ist geistlich? Und das sagt er uns. Das ist ja toll, wenn man die Bibel liest, man erfährt so viel. Wenn, in Vers 26, 27, Kapitel 1, wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, betrügt er sich selbst. Was habe ich gepostet? Was habe ich geschrieben? Was habe ich weitergegeben an Meinungen, die vielleicht verletzend sind und nicht wirklich zielführend und nicht aus Barmherzigkeit? Nur so in Klammern. Und seine Frömmigkeit ist nichts wert, sagt Jakobus. Echte und untadelige Frömmigkeit oder geistliches Leben, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, zeigt sich darin, dass, Punkt, Punkt, Punkt. Echte geistliche Nachfolge zeigt sich darin, dass. Was würden wir jetzt da einfügen? Mir kommt da manches, dass man viel betet. Kamelknie, er hat doch auch viel gebetet. Dass man viele christliche Gottesdienste besucht. Die hatten täglich Versammlungen, in der Apostelgeschichte, hin und her in den Häusern und so. Dass man seinen Zehnten gibt, auch das wird berichtet, sie gaben. Dass man die Sünden bekennt, ist alles gut, ja. Alles nicht verkehrt, aber das kann alles auch irgendwie tote Religion sein. Man kann all das tun und trotzdem das Wesentliche verpassen. Jakobus fährt fort, echtes geistliches Leben zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Also sei barmherzig, denk an den Nächsten und werde nicht befleckt von den Sünden dieser Welt. Und es geht doch immer noch um das Miteinander in der Gemeinde. Und das wollen wir doch auch. Wir wollen Gott gefallen. Ich will Gott gefallen. Und manchmal wieder das eigene Wollen macht man genau das Gegenteil. Auch, und verletzt auch Menschen. Auch dort, auch in der Gemeinde erlebt man Enttäuschungen, Verletzungen. Vielleicht wird man sogar auch mal ausgenutzt oder man fühlt sich zumindest so. Und das führt zu Streit, zu Spaltungen, zu schlechten Reden übereinander. Alles Dinge, die in diesem Brief erwähnt werden. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Brief, finde ich. Aber es ist halt nicht der schönste, der uns so runtergeht wie Öl. Und es ist auch kein übernatürlicher Einfluss des Teufels hier. Glaubt es nicht. Als könnten wir gar nichts dafür. Es gibt nicht da einen Dämon des Neids oder der Eifersucht. Es ist unser Egoismus, es ist unser Fleisch, unser Stolz. Woher kommt Streit, woher Krieg unter euch? Kommt's nicht daher, sagt Jakobus in Kapitel 4, aus euren Gelüsten, aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten. Und deswegen bittet er, verleumdet einander nicht, seufzt nicht miteinander, versprecht den anderen nicht hoch und heilig Dinge, die ihr nicht halten wollt oder könnt. 5, Vers 12. Wenn ihr etwas zusagt, macht es. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Betet. Betet also füreinander und bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Jetzt sagst du vielleicht, alles gut und schön, Jakobus, aber was mache ich, was nützt mir das jetzt praktisch? Was mache ich mit diesen ganzen Versen? Wie kann ich selbst das tun, was richtig wäre? Es heißt doch auch noch, das ist der schlimmste Vers, der am meisten Druck gibt, in Jakobus 4,17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Meine Güte. Wer weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Vielen Dank, sagst du jetzt. Jetzt habe ich wirklich genug Druck. Ich bin gar nicht so. Mein Neos-Test hat es ergeben, dass ich gar nicht so Druck aufbauen möchte. Aber wie oft habe ich diesen letzten Vers schon gehört? Absolut ohne Zusammenhang rausgerissen, wirkt er wirklich bedrohlich. Und du kannst mit solchen Versen alles machen. Ja. Du kannst Menschen zerschlagen damit. Als Druckmittel kann er verwendet werden. Wenn du mir jetzt nicht hilfst, du weißt ja, Jakobus 4,17. Ja. Ich brauche jetzt Hilfe. Und schon sage ich, ja, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt eigentlich gar nicht, mag gar nicht. Schlechtes Gewissen ist bald. Es ist schon anstrengend genug, böse Dinge nicht zu tun. Also keine Sünde zu begehen. Sündigt man aber auch, wenn man etwas nicht tut, etwas Gutes nicht tut. Zum Beispiel, ja, schon Rettungsgasse nicht freiräumen, ist ja auch nicht gut. Ja. Im Kleinen Menschen in Not nicht helfen, da ist es schon wieder das schlechte Gewissen. Es gibt doch so viel Gutes, was ich allein schon tun könnte. Ach, ich könnte viel mehr tun, als ich mache. Und ich sag gar nicht, was das alles ist, weil ihr wisst ja auch, was ihr so habt. Ich könnte mein Bankkonto auflösen. Hat es Jesus nicht schon mal jemand gesagt? Willst du vollkommen sein? Also bin ich noch gar nicht vollkommen. Merkt der Bibel und es hat was mit Situation zu tun, wie Gott in unser Leben reinspricht. Ich kann nicht einfach einen Vers rausreißen und anderen um die Ohren hauen. Ein bekannter Bruder sagte mal mir gegenüber und anderen in einer Pause, in einer Konferenz, jeder Christ hat die Verpflichtung, alle seine Urlaube zu verwenden, um zu missionieren, evangelisieren, also zu reisen, Missionsreisen zu machen. Und ich stand da, kam gerade vom Strandurlaub, wisst ihr, da war es schon wieder, wäre sicher gut, schon wieder ist es da, dieses schlechte Gewissen. Aber dann ist mir jetzt aufgefallen, Vers 4,17 beginnt mit einem folglich, mit einem Nun. Nicht, wer weiß generell, absolut Gutes zu tun und macht's nicht, dem ist es Sünde. Sondern wer jetzt also unter der Voraussetzung, was ich vorher gesagt habe, wer folglich weiß, da ist dieses folglich, dieses Nun, also ist diese Aussage verbunden mit dem Vorigen. Und ich glaube, dass das eine Antwort sein kann, wie Jakobus das hier meint. Dort lesen wir nämlich, den Demütigen gibt er Gnade. Erst dort lesen wir kurz vorher in den Versen, naht euch Gott, so naht er sich euch. Dort lesen wir, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Also lebe nicht stolz erhoben über andere und stolz auf deine Leistungen, sondern lebe demütig vor Gott. Wir sind alle abhängig vor Gott und nichts haben wir, was wir nicht von ihm bekommen haben. Es geht also nicht um das Abarbeiten von Listen guter Taten, es geht um die Herzenshaltung. Das Thema Barmherzigkeit stellt Jakobus also auf diesen festen Grund eines festen Herzens, das sich in Gott zurückbindet. Wenn ich Jesus und Gott den Vater anschaue, wird auch mein Herz berührt. Deswegen heißt es ja, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Es geht um Wandeln mit Gott, glaube ich. Es geht um Beziehung. Es kommt darauf an, dass ich mit Jesus eine Verbindung habe. Henoch wandelte mit Gott, heißt es. Intensiver Umgang mit Gott und er entrückte ihn und Gott holte ihn zu sich. Es geht um Beziehung zu diesem persönlichen, barmherzigen Gott. Das oder der, mit dem du Beziehung hast, das färbt ab. Es gibt auch Menschen, die färben uns. Man merkt manchmal, wenn wir Menschen beten. Ich hatte in England jemand, der hat beim Gebet sich einmal um die Achse gedreht, als er fertig war. Und dann prompt machten das andere dann auch, wenn es der Leiter macht. Also wir übernehmen auch Formeln von Leuten, ja. Wir prägen schon einander. Und ich möchte von Gott, in dieser engen Beziehung von Gott geprägt werden, von dem Vater, von Jesus. Wir haben ja gehört, jeder zweite Vers im Jakobusbrief enthält eine Aufforderung. 54 Befehle in 108 Versen, krass. Das ist sehr gefährlich. Wir könnten leicht in die Vorstellung kommen, Christsein hat nur mit Halten von Dingen, Unterlassen von Geboten und Verboten zu tun. Tu dies, lass jenes, sei zerknirscht über dein Versagen. Und damit willkommen nicht mehr im Land des Lächelns, sondern des permanent schlechten Gewissens. Ja. Dabei ist es eigentlich recht einfach, was Gott möchte. Er möchte wirklich uns ins Land des Lächelns holen, der Freude, des Lachens, des Springens, des Tanzens, wie heißt es im Zionslied, Psalm 84, glaube ich, alle meine Quellen sind in dir, ich juble, ich tanze beim Reigen. Das ist Gottes Herz, wenn er ist mütterlich, er ist liebevoll, er ist Rachum oder er hat Rachamim, er hat diese mütterliche Barmherzigkeit, den Mutterschoß mit diesem Gefühl, sieht er uns. In den 80er Jahren habe ich Musik gehört von für mich eine meiner Lieblingsgruppe damals, Maranatha Singers. Und ich habe sie jetzt gegoogelt, ich hatte sie sogar noch. Und da gibt's ein Lied aus Micha 6,8. He has shown thee, O man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Ich könnte es euch auch vorspielen, ich könnte es euch auch vorsingen, aber ich habe die Gitarre nicht dabei. Und dann weiß ich nicht, aber He has shown thee, O man, what is good and what the Lord requires of thee. Vielleicht kennt ihr das, googelt das mal bei YouTube. Es ist dir kundgetan, O Mensch, was gut ist, Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Das ist eigentlich ganz einfach. Du weißt, was Gott von dir will. Recht üben, Güte zu lieben, sei barmherzig mit anderen Worten und wandle demütig. Ist das nicht all das, was Jakobus auch schreibt, in anderen Worten, in seine Gemeinde, die so schwierig ist und die er trotzdem anspricht mit meinen geliebten Brüdern oder Geschwistern? Spurgeon fragte mal eine Dienstmagd, ob sie bekehrt sei. Und sie bejahte es. Dann sagt er, wie willst du mir das jetzt beweisen? Dann sagt er, seitdem ich bekehrt bin, fege ich auch unter den Matten. Und dann heißt es, da glaubte er ihr. Ja, es ist schon so. Es hat was mit unserem Leben zu tun. Glauben die Menschen uns? Warum sollen sie das, wenn sie sehen, dass wir uns kümmern? Menschen kümmert es wenig, wie viel du weißt, wenn sie nicht wissen, wie viel du dich kümmerst. Und eine Schwester in Regensburg hat uns mal gesagt, in der Gebetswoche, auch so halb prophetisch, je näher wir an das Kreuz kommen, desto näher kommen wir auch aneinander. Ja? Je näher wir zu Jesus kommen, desto näher stehen wir beieinander. Und irgendwie ist da schon was dran. Ja? Ich glaube, das ist die beste Antwort auf unsere Verletzungen, aber auch unsere eigenen Versäumnisse. Wir brauchen Gott, wir brauchen einander, um nicht zu erkalten. Und zum Schluss, Schluss heißt bei mir immer noch eine Viertelstunde, aber zum Schluss jetzt ein Beispiel. Ein Pastor war da aus Schweden. Wir hatten auch einen schwedischen Pastor in Regensburg, wo ich herkomme, wo ich lange in der Gemeinde war. Und der sagte, er hat also einen Fall aus seiner eigenen Gemeinde irgendwo in Schweden erzählt. Ein Gemeindeältester war nach vielen Jahren mit seinen Glaubensbrüdern und Mitbrüdern und Ältesten in heftigen Streit geraten. Und er ist verbittert geworden. Er hat die Gemeinde verlassen, zog sich zurück und schimpfte nur noch über die Gemeinde und vor allem über seine Mitbrüder dort und ihre Leiter. Irgendwann hat der Pastor gesagt, ich muss hingehen. Was mache ich nur? Ich weiß, ich mag da, es ist schwierig. Er hat ihn besucht, geklopft. Wut und Stolz machten ein Gespräch unmöglich, hat er erzählt. Es war nicht möglich, aber er hat ihn zumindest reingelassen. Also sie standen im Flur und dann stumm im Wohnzimmer saßen sie nebeneinander eine Zeit. Einfach schwierig. Und dann saßen sie schweigend und dann plötzlich, und das war ja in Schweden, kalt, vor einigen Jahrzehnten, war ein Ofen, Kamin. Der Pastor, der kam, der besuchte den Bruder, stand auf und hat aus dem Kamin eine glühende Kohle rausgenommen und hat sie auf die Ablage gelegt und hat sich wieder hingesetzt. Und sie haben sich dann wieder schweigend quasi nebeneinander, haben sie auf das Feuer gestiert. Und nach einer Zeit ist die glühende Kohle kalt geworden, schwarz geworden. Ja. Und als sie schwarz war und erkaltet, hat der Bruder, der so verletzt war, geheult und hat richtig Gottes Geist gespürt, der Vergebung, der Buße, und er brach in Tränen aus und er hat das Bild verstanden. Er sprach mehr als jedes Wort, sagt, ich brauche Gemeinschaft, allein werde ich kalt, ich bin kalt geworden. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Rede des Jakobus so merkwürdig endet. Nicht mit, ich grüße euch und wir alle grüßen euch und so weiter, wie alle Paulusbriefe enden, sondern es heißt dann einfach, vom Glauben abirrende Geschwister bringt zurück. Ist doch schon spannend, irgendwie ein spannender, habe ich nie verstanden, aber jetzt merke ich, das passt irgendwie. Meine Geschwister, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn oder sie jemand zurück, so wisse er, dass der Sünder von der Verirrung ihres Weges zurückführt, eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Aufeinander achten, einander helfen, wenn man vom Weg abkommt. Das passt doch wirklich sehr zu den vielen problematischen Situationen im Jakobusbrief. Darauf kommt es an, wenn ihr ankommt. Hass trennt, Liebe verbindet und versöhnt. Und solche Versöhnung stoppt Sünden. Statt Streit und Anklage und Bitterkeit kommt Segen und Frieden vom Herz in den Mund. Lass uns Jesus jeden Tag so nah wie möglich sein. Im Gebet, im Bibellesen, in der Gemeinschaft mit anderen. Diese Frömmigkeitsdinge, Gebet, Gemeinschaft, Bibellesen, Gottes Wort, Zehnten oder was ich vorher auch erzählt habe, die sind ja alle gut. Aber das sind nicht das Wichtigste und an erster Stelle, ich glaube, in erster Stelle ist das, was Jakobus sagt. Lebe dein Glauben, an den Früchten wird's erkennen, erkennt man den Baum und die Frucht. Seid Gesegnete und solche, die Armut in jeder Form abarbeiten, abnehmen, in jeder Form lindern helfen, weil er barmherzig ist. Die Welt, aber auch die Gemeinden brauchen gerade heute solche Nachfolger Christi, Nachahmer Gottes, die barmherzig sind. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du der Gleiche, derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich danke dir, dass du bei den Geschwistern bist, in der Ukraine, aber auch in Russland, aber auch bei uns und überall, und die Verwandten und die Freunde haben und die, ja, Herr, du siehst, du weißt am besten um das Leid, Herr. Du hast Leid für uns ertragen. Und ich danke dir, dass ich einfach deinen Namen ausrufen darf. Ja. Über diese Menschen, aber auch über uns, Herr. Hilf uns zu hören und zu handeln. Hilf unser Herz erfüllt sein zu lassen von Liebe zu dir und von Sehnsucht nach dir. Und danke, dass du wiederkommst, Herr. Halleluja. Und bitte verändere mein Herz, verändere unser Herzen. Lass uns solche sein, die unser Herz bei den Armen haben, die wirklich barmherzig sind. Danke, Vater. Amen. Amen.
Ja.